Ein Kollege von mir hat einmal gesagt, schön, dass ihr das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht so laut gesungen habt. Denn jetzt ist das Kind wach und kann zu euch sprechen. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Und dann wird der Knabe im lockigen Haar in den Schlaf geschaukelt. Aber er redet. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Jesus ist in seiner ganzen Person ein Reden Gottes an uns. Wir haben gerade drei Kinder hier vorne gesehen und noch zwei andere weiter unten. Und immer wenn man so ein Kind auf dem Arm hat, dann kommen einem ja manchmal interessante Gedanken. Zum Beispiel, was wird aus diesem Kind wohl werden? Und wenn man denn Vater und Mutter ist oder vielleicht auch Großvater, dann träumt man sich in die Zukunft des Kindes hinein. Ich muss sagen, was meine drei Kinder angeht, bei keinem ist der Traum, den ich geträumt habe, wahr geworden. Aber es tut mir überhaupt nicht leid. Sie sind auch so gelungen, sozusagen, meine Kinder. Aber das beschäftigt uns doch, was aus unseren Kindern einmal werden soll. Vor einiger Zeit las ich in der Zeitung, dass in den 50er Jahren, also in der Zeit des Wirtschaftswunders nach dem großen Krieg, die meisten Eltern gesagt haben, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Das war das große Lebensmotto sozusagen der Erziehung. Unsere Kinder sollen es einmal besser haben, als wir es gehabt haben. Die kamen aus dem Krieg, die Eltern, aus Flucht und Vertreibung, aus Hunger und Not, aus Bombennächten und standen oft vor dem Nichts. Und ihr Traum war, im Blick auf die Kinder, die sollen es einmal besser haben. Die nächste Generation, die hat gesagt, unsere Kinder sollen es wenigstens genauso gut haben wie wir. Da spielten Zukunftsängste eine große Rolle in der Zeit. Der große endzeitliche Krieg, an den viele damals glaubten, die großen politischen Blöcke, die gegeneinander standen und von denen man den Eindruck hatte, die schlagen gleich los. Da waren Ängste da im Blick auf Klima, auf Zukunft der Erde, Überbevölkerung, das waren so Stichworte. Unsere Kinder sollen es doch wenigstens genauso gut haben wie wir. Und heute, so war in diesem Artikel zu lesen, sagen ganz viele Eltern, auch wenn die anderen Sätze auch immer noch da sind, aber ganz viele Eltern sagen heute, unsere Kinder sollen das Beste aus ihrem Leben machen. Ist interessant, ne? Wie sich da in der Einstellung, in den Erziehungszielen gewissermaßen, doch eine Menge geändert hat. Besser als wir. Und heute macht aus eurem Leben doch das Beste. Und damit sind wir beim Kind in der Krippe. Ich weiß nicht, was Maria und Josef damals gedacht haben, als sie dort rechts und links, so stelle ich mir das vor, an der Krippe saßen und darüber nachgedacht haben, was soll aus diesem Kind wohl werden? Die wussten natürlich mehr über ihr Kind als die Eltern, die heute ihre Kinder hierher gebracht haben, dass sie gesegnet werden. Sie hatten himmlische Informationen sozusagen über dieses Kind. Maria bei ihrer Empfängnis, aber der Engel des Herrn, der ihr sagte, um was es bei diesem Kind gehen wird. Josef in der Nacht in einem Traum erscheint ihm der Engel und erzählt ihm auch, was mit diesem Kind Besonderes los ist. Und doch, das merken wir, wenn wir dann im Neuen Testament weiterblättern, fällt auf, dass trotz dieser himmlischen Botschaften und Nachrichten die Eltern sich nur ganz schwer damit tun, dieses Kind Jesus loszulassen. Denk an die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Dein Vater und ich, so sagt Maria, wir haben dich gesucht. Wieso hast du nicht Bescheid gesagt? Und Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und später hören wir von Jesus, da ist er schon 30, dass er predigt in einem Haus, das ungefähr genauso voll war wie dieses heute. Und es war kein Platz mehr und draußen vor der Tür standen seine Mutter und seine Brüder und seine Schwestern. Er hatte ja 4 Brüder und 2 Schwestern mindestens. Und die standen draußen, um ihn da rauszuholen. Obwohl sie himmlische Informationen hatten über diesen Jesus. Dachten sie, kann man nachlesen, Markus 3, er, Jesus, wäre verrückt. Er wäre von Sinnen. Seine Mutter dachte das. Und als dann seine Jünger kommen und sagen, du, deine Mutter und deine Brüder und deine Eltern stehen, deine Geschwister stehen draußen, da sagt Jesus, wer sind denn meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern? Und dann zeigt er auf die Leute rings um sich und sagt, das sind die, die den Willen Gottes tun. Was mag aus diesem Kind noch werden? Maria hat erst nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu begriffen, um was es bei diesem Kind eigentlich ging. Was ist der Sinn meines Lebens? Ich muss sagen, ich weiß es nicht hundertprozentig. So ein bisschen ahne ich. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich habe auch noch nie einen Menschen getroffen, der mir hundertprozentig sagen konnte, das ist der Sinn meines Lebens. Das sind immer nur so Teilabschnitte, die wir überblicken oder die wir zurückblicken, wo wir sagen können, dafür habe ich gelebt, dafür hat es sich gelohnt, sich einzusetzen, krumm zu legen, sich Sorgen zu machen, zu arbeiten. Aber was so der große rote Faden, die große Überschrift über meinem Leben ist, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ich denke, du auch nicht. Jesus konnte das sagen. Er hat das einmal gesagt im Zusammenhang eines Menschen, der ihm begegnete, ein Oberzöllner. Da sagt er zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten, die sich darüber mokieren, dass er bei einem Sünder einkehrt. Da sagt Jesus, der Menschensohn, damit meinte er sich selbst, ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also was soll aus diesem Kind werden? Aus diesem Kind in der Krippe ein Sucher und ein Retter, so könnte man sagen. Was ist der Sinn des Lebens dieses Kindes? Jemand hat mal gesagt, der einzige Sinn Jesu war, als er in diese Welt kam, zu sterben. Er wurde geboren, um zu sterben. Alle anderen Menschen werden nicht geboren, um zu sterben, sondern um ewiges Leben zu bekommen. Aber Jesus wurde geboren, um zu sterben. Das war der Sinn seines Lebens, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wer sich mit Jesus genauer beschäftigt, der stellt fest, dass sein Leben von dieser Suche nach Menschen geprägt war. Schon als Kind in der Krippe, als er da eingepackt lag, in Windeln gewickelt, da kamen sie, die Hirten vom Feld, die Weisen aus dem Morgenland, Hanna und Simeon, die beiden Alten, die auf den Messias warteten. Und sie fanden in diesem Kind den lebendigen Gott. Und dann war Jesus unterwegs durch alle Lebensphasen hindurch, durch alle Ecken, und er hat keine Ecke ausgelassen. Ist Kranken begegnet und leidenden Menschen in der Sackgasse. Leute, die den Eindruck haben, mein Leben ist absolut sinnlos. Ich kann nicht noch einmal neu anfangen. Ich bin am Ende. Sündern und solchen, die von sich meinten, sie seien gerecht und ohne Sünde. Jesus ist ihnen begegnet auf seiner Suche nach uns Menschen. Und das ist der eigentliche Grund, der geheime Grund von Weihnachten. Auch heute, warum wir diesen Heiligabend-Gottesdienst feiern, weil Jesus auf der Suche ist. Hätte er die Suche aufgegeben im Laufe der 2000 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, dann würde kein Weihnachten mehr gefeiert. Aber weil das so ist, sucht Jesus auch heute, auch hier in unserer Mitte. Und er ist besonders nahe denen, das kann ich immer wieder nur unterstreichen, die ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich weiß nicht, wer dazu gehört. Er sucht dich. Der entscheidende Punkt ist, wenn Jesus auf der Suche ist, heute, weiß er natürlich längst, wo wir sind. Er weiß, dass du heute um 16 Uhr hier ins Bethaus am Elisabethufer zu Besuch bist, zum Gottesdienst gekommen bist. Das weiß er. Das wusste er schon im Vorfeld. Gar kein Problem für ihn. Ihr kennt dieses Spiel, das Kinder gerne spielen. Die verstecken sich vor den Eltern, hinter ihrem Sessel oder Sofa oder hinterm Tannenbaum zu Weihnachten. Und dann freuen sie sich daran, dass Vater und Mutter sie suchen. Und Vater und Mutter haben vielleicht im ersten Moment einen kleinen Schock und sagen, wo ist mein Kind? Und dann haben sie dieses Kind schon längst entdeckt und sie tun immer noch so, als würden sie es suchen. So ist das bei Jesus auch. Und sie warten darauf, Vater und Mutter, dass das Kind endlich schreit, hier bin ich doch. Das ist ganz interessant bei den Kindern. Also wenn man da so ein bisschen noch weiter sucht, wenn sie sich versteckt haben, irgendwann können Kinder das nicht aushalten und sagen, hier bin ich doch. Hier bin ich. Und darauf wartet Jesus. Dass du heute Nachmittag einfach sagst, hier bin ich. Hier bin ich. Dass du dich sozusagen finden lässt und retten lässt. Mein Vater war in den 50er Jahren Bademeister in Norddeich. Und damals gab es also noch kein fest umschlossenes Außenfreibad, da war noch offenes Meer. Da standen zwar so ein paar Pricken in der Landschaft herum, die dann sagen sollten, ab hier wird es gefährlich. Aber die Kurgäste aus Nordrhein-Westfalen, die keine Ahnung von Ebbe und Flut haben, die begaben sich da immer wieder in Lebensgefahr. Und mein Vater hat uns oft erzählt, wie schwer es war, Menschen zu retten. Also schon im Vorfeld, sie zu warnen und zu sagen, Leute, wenn ihr da weiterlauft, das ist lebensgefährlich. Und selbst mit Megafon war das schwierig, die Ohren der Menschen zu erreichen. Und so blieb ihm oft nichts anderes übrig, als sich ins Wasser zu stürzen und die Ertrinkenden zu retten. Das ist mehrfach passiert, über 10 Mal, dass er Leute aus den Fluten gerettet hat. Und so ist das auch bei Jesus. Und so ist das bei Gott. Er hat durch seine Propheten mit Megafon sozusagen verkündigen lassen, lasst euch retten. Zuletzt durch Johannes den Täufer, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und die Leute haben nicht gehört, sind immer weitergelaufen. Und dann kam er selbst und warf sich in die Fluten des Lebens hinein. Deswegen kam er in diese Welt, um Menschen zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Wisst ihr, was das wichtigste Wort der ganzen Weihnachtsgeschichte ist? Alles andere dürft ihr vergessen. Das wichtigste Wort der Weihnachtsgeschichte, so hat es Martin Luther gesagt, ist das Wort euch. Euch ist heute der Heiland geboren. Euch ist der Heiland geboren. Dir und mir gilt das. Jesus sucht mich und dich, um mich zu erretten. Sollte ich da nicht endlich sagen, hier bin ich? Interessanterweise wird dieses Euch wiederholt im Zusammenhang des Leidens und Sterbens Jesu, mein Blut und mein Leib für euch gebrochen und für euch vergossen, zur Vergebung eurer Schuld. Für euch. Man könnte auch sagen, der tiefste Sinn des Lebens Jesu, seines Kommens in diese Welt ist, dass er für dich gekommen ist und für mich. Und dass wir das verstehen und begreifen. Dass er nicht einfach nur in die Welt kommt, um bei uns dann so unterm Tannenbaum zu liegen, in Gestalt einer Holzfigur oder Gipsfigur oder Playmobil, ist ja heute auch modern als Krippenbild, sondern dass er als der lebendige Gott Kind wurde, weil er dich und weil er mich so sehr liebt. Hier bin ich, Jesus. Amen.